Das ganze Projekt ist ein Pilotprojekt der nationalen Stadtentwicklungspolitik des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und des Bundesinstituts für Bau, Stadt und Raumforschung. Schön, dass auch heute Herr Willinger und Frau Hauri da sind vom BBSR, die uns auch in den letzten Jahren begleitet haben. Frau Kennel habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, da hinten, okay. Genau, mit der wir auch in den letzten 3 Jahren intensiv zusammengearbeitet haben. Das Programm Nationale Stadtentwicklungspolitik fördert in ganz Deutschland um die 60, 70 Projekte, die natürlich exemplarische Probleme in der Stadtentwicklung untersuchen, bearbeiten und dafür auch exemplarische Lösungen aufzeigen sollen. Das ist in unserem Zusammenhang der Fall von Zwischennutzung in dem eher westdeutschen Kontext gewesen. Es gibt Zwischennutzung auch, wie man sie von den Wächterhäusern kennt, aus Leipzig, wo es dann wirklich mehr um Wohngebäude geht. Wie wir hier sehen, in Bremen haben wir mehr mit Gewerbeleerständen zu tun oder auch mit Brachen, für die wir sozusagen dann mehrere Best-Practice-Beispiele aufgebaut haben. Wir haben auf der anderen Seite als Projektträger, Herr Güntner war ja so freundlich, das Grußwort zu sprechen, den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, der allerdings flankiert wird, oder als Projektpartner haben wir auch dann den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr mit in diesem Projekt, die Senatorin für Finanzen, die Wirtschaftsförderung Bremen und die Immobilien Bremen. Das heißt, das sind die Ressorts, die stadteigenen Betriebe, die im Wesentlichen mit Leerständen, mit öffentlichen Brachen befasst sind und die natürlich für uns als Ansprechpartner, als Arbeitsgruppe, mit der wir zusammengearbeitet haben, immens wichtig waren. Also wenn es einen Erfolgsfaktor für dieses ganze Projekt Zwischenzeitzentrale gibt, dann ist es natürlich auch die Lenkungsgruppe, mit der wir über 3 Jahre zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir hatten eine Arbeitsgruppe, mit der wir uns alle zwei Monate zusammengesetzt haben, festgelegt haben, welche Schwerpunkte haben wir in unserer Arbeit, welche Projekte gehen wir an, aber natürlich auch, wie können wir bestimmte Probleme aus dem Weg räumen. Das heißt, wenn es baurechtliche Fragen gab, wenn es Fragen des Brandschutzes gab, wenn es um Mietverträge oder ähnliche Konditionen ging, dann war das immer ein unheimlich gutes Forum, wo man dann auch querschnittsübergreifend und interdisziplinär sozusagen dieses untersuchen und auch lösen konnte. Dazu natürlich auch in der Anfangsphase die Möglichkeit, über öffentliche Immobilien erstmal überhaupt Projekte anzuschieben. Das heißt, viele der Projekte, die wir gleich sehen werden, sind erstmal in öffentlichen Leerständen gewesen, auf die es dann erstmal einen direkten Zugriff gab und private Eigentümer sind sozusagen erst später auf uns zugekommen. Ganz wichtig auch bei der Sache, ein Beirat aus Institutionen, die ebenfalls mit Bau, mit Leerständen zu tun haben. Unter anderem das Prima Zentrum für Baukultur, das auch vorgestern in seinem Rahmen den Stadtdialog hier veranstaltet hat. Das heißt, eine Veranstaltung, die über die letzten Jahre immer in der Innenstadt war oder in der Überseestadt im Roten Salon, die jetzt zum ersten Mal sozusagen außerhalb und dann gleich hier stattgefunden hat und auch ein großes Publikum hierher gezogen hat auf das Areal. Und auch natürlich Haus und Grund, über die es dann gute Kontakte zu Eigentümern gab. Wir kommen dann schon zu den Projekten.
Wir wollten jetzt mal die Projekte beleuchten, ausgehend von der Rolle, die eigentlich die Zwischenzeitzentrale dabei gespielt hat. Und wir haben 3 Ebenen dabei definiert. Hier geht's los mit aufgespürt und vermittelt, also Objekte, wo jetzt die Leistung der ZZZ vor allem daran bestand, geeignete Objekte aufzuspüren für einen Bedarf, für eine Nachfrage, die an uns herangetreten, getragen wurde, und dann halt die Vermittlerrolle zu übernehmen zwischen dem Immobilieneigentümer, oftmals die öffentliche Hand, aber auch einige private Eigentümer sind dabei. Und was man dabei sieht, ist, dass es sich schon großteils auch auf das Zentrum konzentriert. Der eine Ausreißer da, die Nummer 7, die Bäckerei Markwort, ein Projekt in Huchting, das nachher noch weitergehend vorgestellt wird. Hier haben wir Ihnen ein paar Impressionen mitgebracht, wie unterschiedlich dann auch diese Orte sind. Unterschiedlichste Immobilien sind dabei und es ist durchweg gelungen, dort für Belebung, für Öffentlichkeit zu sorgen und auch Räume daraus zu kreieren, von denen jetzt nicht nur die Nutzer profitieren, auch wenn uns das ganz wichtig ist, sondern die halt auch in den Stadtraum ausstrahlen. Die nächste Ebene, die wir sozusagen definiert haben, was unsere Arbeitsrolle angeht, ist unterstützt und betreut. Das heißt, da haben wir eine weitergehende Rolle gespielt während des Projektverlaufs und vor allem hinsichtlich baurechtlicher Fragen oder der Vertragsschließung oder auch organisatorischer Beratung oder Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit oder auch bei der Finanzierung, das muss man natürlich auch dazu zählen, Hilfeleistung gegeben. Auch ein paar Bilder, ich mache mal ein bisschen schneller. Und initiiert und organisiert sind diese Projekte, wo die ZZZ tatsächlich sozusagen selbst die Konzepte entwickelt hat, also wo wir selbst Räume nachgefragt haben, um halt eben Entwicklungen anzustoßen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig auch. Und natürlich die organisatorische Rolle auch maßgeblich getragen haben. Und was dabei sehr auffällig ist, es verteilt sich schon deutlich mehr über das Stadtgebiet Bremens, bis halt eben ganz oben in den Norden, hier nach Bremen-Blumenthal. Was insofern eigentlich auch nicht überraschend ist, dass wir in Gebieten unterwegs sind, wo jetzt nicht uns die Türen eingerannt werden, dass dort Räume zu nutzen sind, sondern dass man da Orte oder Stadtteile identifiziert hat in der Zusammenarbeit mit der Lenkungsgruppe und versucht hat, dort mal einen stadtentwicklerischen Fokus hinzulegen, soweit wir das halt eben können mit unserem Beitrag zur Stadtentwicklung.
Für diejenigen, die jetzt aus Italien gekommen sind zum Beispiel, oben links ist unsere Abfertigung, unser Heimatort, auch eine Zwischennutzung, ehemalige Zollamt. Oben rechts ist ein ganz spannendes Gebäude, das ehemalige Bundeswehrhochhaus. Und das ist ein kleiner Einblick. Ich wollte jetzt nicht sofort wegswitchen, weil es total spannend ist, denn man sieht hier auch unterschiedliche Menschen, die verkleidet sind und die allein im Garten sitzen. Also es ist ein großer Querschnitt über Kunst, Ausstellung, Aktion, als auch Bürgerbeteiligung, was sich da unter Bürgerbeteiligung versteht, also partizipatorische Entwicklungen, die sich da auch entwickelt haben. Entschuldigung, ich wollte...
Genau, und das wollen wir jetzt noch ein bisschen eingehender vorstellen. Danke schon mal für die Überleitung. Glasbox 1 und 2. Wer will das machen? Ich, okay. Hier nochmal die Lage in der Stadt. Also es handelt sich um zwei Objekte. Das erste sieht so aus oder sah so aus, als wir es vorgefunden haben. So ein kleiner Glaskasten 60er Jahre, errichtet in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Also eigentlich eine sehr zentrale Lage, allerdings etwas verbaut und auch etwas in die Jahre gekommen. In der Umgebung gab es ziemlich viele Sexshops, Pornokinos, was sich so in Bahnhofsnähe manchmal ansiedelt und durch diese Situation in der Unterführung auch nicht so attraktiv unbedingt, um andere Ladenlokale zu betreiben. Wir haben dann eine Nutzerin für diesen Ort gefunden, das ist die Frau Forsmann, die selbst näht und Lust hatte, das, was sie bisher vor allem übers Internet vertrieben hat, also Davanda da, Stichwort als Verkaufsplattform, wer es kennt, doch auch mal sozusagen im physischen Raum zu präsentieren und gesagt hat, ja, ich habe Lust, so eine Plattform aufzubauen für Selbstgemachtes. Also sie hat nicht nur ihre eigenen Produkte da dann auch verkauft, sondern andere Leute, die selbst was herstellen konnten, dort hinkommen und die Auslagefläche nutzen. Die ZZZ hat dort dann auch noch eine Dependance eröffnet. Das war so unsere Sprechstunde, die wir dort einmal in der Woche in der Innenstadt angeboten haben, um auch nochmal andere Leute anzusprechen. Daniel hat es ja eben schon gesagt, das eigentliche Büro ist in der Überseestadt. Und es hat dort sehr gut funktioniert. Die maximale Nutzungszeit dieses Objekts von 10 Monaten wurde ausgeschöpft. Und das ist so ein recht klassisches Beispiel, wie so ein Raum, der zur Verfügung gestellt wird, zu günstigen Konditionen als Start-up-Plattform dienen kann, zur Etablierung, zur Unternehmensgründung. Denn Frau Forsmann hatte dann nach den 10 Monaten den Bedarf, unbedingt weiterzumachen. Und wir haben für sie dann eine andere Immobilie aufgespürt, die davor, die ursprüngliche, war in der öffentlichen Hand. Die zweite gehört einem privaten Eigentümer, der dort auch jahrelang Leerstand zu verzeichnen hatte und ganz froh war, eine Nutzerin zu finden für dieses Objekt. Und wir sehr froh waren, ein Ladenlokal gefunden zu haben, wo Frau Forsmann sich weiterhin etablieren kann. Und die Kooperationen wachsen auch. Ein Plattenladen eröffnet dort jetzt nächstes Wochenende. Endlich haben wir wieder einen in Bremen. Also es ist sehr schön zu sehen, wie sich dort Netzwerke bilden, Orte dadurch aktiviert werden und auch wieder was möglich wird, was man eigentlich vermisst hat in der Stadt, wie ein Plattenladen. So, nun kommen wir zu einem ganz anderen Objekt, was auch in der öffentlichen Hand ist, das ehemalige Sportamt, gelegen auf dem Peterswerder an der Weser. Die meisten Bremer werden es kennen. Verwaltet wird es von der Immobilien Bremen. Es stand ungefähr 5 Jahre leer. So war der Zustand Als wir sozusagen dort herangegangen sind, Zwischennutzungen auszuprobieren, und es war ein recht anstrengender Prozess, dafür die Baugenehmigung zu bekommen. Da haben wir sehr eng zusammengearbeitet mit der Stadtentwicklungsbehörde und mit der Baugenehmigungsbehörde, um dort das Möglichste rauszuholen, und das ist uns auch gelungen. Das Tor ging auf. Und es ist ein Verein eingezogen, der sich extra dafür gegründet hat, um diese Immobilie anzumieten, der Klappstuhl e.V. Und dessen Zielsetzung war es, dort eine Plattform auch zu bieten, eine räumliche Plattform für günstige Ateliernutzungen, für öffentliche Angebote. Und das Ergebnis, was wir dann sozusagen mit dem Bauressort erzielt haben, war, dass wir in dem Innenhof des Gebäudes öffentliche Nutzung, Veranstaltungen allerlei Art, also Kino, Lesungen, Konzert und so weiter angesiedelt haben und die oberen Ateliers zu nutzen sind für, wer halt Bedarf hat. Also dort wird genäht, dort proben auch Theatergruppen und so weiter. Das Ganze ist so, dass diese Immobilie über die Sommermonate nutzbar ist. Im Winter geht es leider nicht wegen Hochwasserschutz. Und das ist insofern auch eine recht interessante Lösung, die wir da gefunden haben. Vor allem, weil es uns gelungen ist, das dann zu wiederholen, auch dieses Jahr. Also die ersten 6 Monate waren in 2011. Jetzt gerade nach der Winterpause hat das Objekt wieder offen. Und das Konzept wird weitergeführt. Also auch hier sieht man, wie sich über ein erstes Ausprobieren Lösungswege abzeichnen und aber auch die Nutzer etablieren. Und das Objekt erfreut sich großer Beliebtheit, nicht zuletzt auch wegen des attraktiven Standortes direkt an der Weser, wie man hier sehen kann. Naja, und die Frau Caroline Linnert hat uns dann auch besucht. Das ist die Finanzsenatorin und Bürgermeisterin von Bremen. Sie ist sozusagen als Chefin des Finanzressorts auch letztendlich die Immobilieneigentümerin, wenn man es mal so nehmen möchte, weil die Immobilien Bremen ihr untersteht. So, aller Ort, jetzt darf ich mal eine Redepause machen. An wem darf ich denn das Mikro übergeben? An Olli.
Genau. Das Projekt aller Ort ist jetzt wieder etwas ganz anderes. Das ist der aller Ort liegt in Hemeling, ein Stadtteil, der altindustriell geprägt ist. Auch die Fläche, auf der wir dieses Projekt gemacht haben, früher tatsächlich historisch gesehen eine der Keimzellen der Industrialisierung in Bremen, an der Eisenbahnlinie gelegen, tatsächlich ursprünglich mal vor den Toren von Bremen. Diese Fläche selbst ist dann in den letzten Jahren freigeräumt worden für den Bau des Hemelinger Tunnels. Das heißt, unter diesem Gelände, das man jetzt hier sieht, ist ein Tunnel. Das wurde im Rahmen der Sanierung als Baugebiet dann ausgewiesen, hat aber dann bislang in den letzten 10 Jahren noch nicht so viele Häuschenbauer gefunden, die sich dort ansiedeln wollten. Ein Grund könnte natürlich sein, man sieht das im Hintergrund, da ist eine Entkoffinierungsfabrik, die gelegentlich dann doch nicht so gut riecht. Wie es sei, ist auf jeden Fall eine große Fläche mitten im Stadtteil. Und natürlich auch eine Fläche, wo man sagt, okay, die ist so zentral, da muss man eigentlich irgendwie was machen. Da muss was entstehen, da müssen sich die Leute treffen können. Da müssen die Leute vielleicht auch selbst mal aktiv werden. Das ist auch einfach die Grundidee hinter diesem Projekt aller Ort gewesen. Das haben wir nicht alleine initiiert, da haben wir zusammengearbeitet mit der Schule 21, einem Verein aus Hemeling selbst, der vor Ort sitzt, und dem Also mir schmeckt's Theater, also eine Kultureinrichtung oder einem freien Theater, das es in Bremen gibt. Und die Idee war einfach, wir schaffen über einen Monat dann ein Angebot, wo Leute täglich hinkommen können, wo sie selbst aktiv werden können. Es gab Workshops mit Künstlern, die an die Schulen gegangen sind oder die Schüler vielmehr auf die Brache geholt haben, die dort vor Ort gestaltet haben. Es gab, man sieht es hier, ein tägliches Café, wo einfach ein Angebot war, dass man sich auf dieser Fläche aufhalten kann. Und es war vor allen Dingen ein Projekt, das sehr eng und sehr direkt auf die Bevölkerung im Stadtteil eingegangen ist. Das heißt, bei Zwischennutzung ist es ja immer so, dass man mit den Akteuren arbeiten muss, die man sozusagen auch erreichen kann, die man dahin holen kann, die sozusagen auch ein Interesse an diesem Ort haben. Das zieht sich durch alle Projekte hindurch. So, das war aber natürlich auch ein Angebot, das Leute nach Hemeling geholt hat. Das heißt, viele Besucher kamen einfach das erste Mal auf diese Fläche nach Hemeling. Die waren vorher noch nie in diesem Stadtteil gewesen. Und über dieses Projekt sind sie sozusagen dahin gekommen. Haben sich eigentlich sozusagen war die Aktion konkret, das Theaterstück jetzt in diesem Fall oder die Filme, die gezeigt wurden, oder die Konzerte, so ein bisschen der Auslöser, dahin zu fahren. Aber natürlich auf den zweiten Blick haben sie dann natürlich auch diesen Stadtteil erstmal entdeckt. Also wer weiß, wie viele Leute es nicht gefunden haben, weil sie noch nie da waren. Das ist ja auch so eine Rückmeldung, die wir bekommen haben. So, und das ist sozusagen das Teilprojekt im Rahmen von Allerort gewesen, das dann die allermeiste Aufmerksamkeit erregt hat. Das ist die Pflanzenpflegestation, eigentlich ein künstlerisches Projekt, wo über die Pflege von Pflanzen Kommunikation erzeugt werden soll. Das war aber, ging wirklich tatsächlich rauf und runter durch die Presse. Also wir haben generell für viele Projekte eine gute Pressearbeit gehabt, aber dieses hier, das im Sommer 2011 stattfand, stand wirklich andauernd in der Zeitung. Und diese Pflanzenpflegestation war so gedacht, dass man seine Zimmerpflanzen, die vielleicht nicht mehr im besten Zustand sind, dorthin bringt. Da werden sie dann gepflegt und nach 4 Wochen kann man sie wieder abholen und sozusagen im wieder heilen Zustand bei sich zu Hause wieder aufnehmen. Das war aber so populär, dass da wirklich Leute aus ganz Bremen dahin gekommen sind. Es fuhr mal jemand mit dem BMW vor und hat dann wirklich 20 Pflanzen aus diesem Auto ausgeladen und uns überlassen. Wir haben eine komplette Kaktussammlung geerbt, also es ist, war ein Wahnsinn. Diese Pflanzen sind dann wirklich zum Ende auch zu geringeren Teilen wieder abgeholt worden. Zu größeren Teilen sind sie dann entweder eingepflanzt worden vor Ort oder auch versteigert worden. Man sieht auch links neben diesem mintblauen Häuschen schon einen kleinen Baum. Das sind 2 Linden, die jemand vorbeigebracht hat. Also tatsächlich 2 5 Meter hohe Linden, die er in seinem Garten hatte, in Maurerbottichen und dann irgendwie das in der Zeitung gelesen hat und dann gesagt hat, das ist doch jetzt ein Ort, wo ich die mal hinbringen kann. Ich kann sie bei mir nicht in den Garten pflanzen, dafür sind sie zu groß. Aber auf dieser Brache wäre es doch super, wenn da mal 2 Linden wachsen würden. Das Ganze wird hoffentlich auch in Teilen, also einige Ideen sowieso fließen in die Parkgestaltung ein, die jetzt auf diesem Gelände stattfinden wird, hoffentlich im Sommer. Und einige Elemente werden auch direkt einfach Bestandteil sein. Es sind da Skulpturen entstanden und es erzeugt natürlich so ein Gefühl und eine gewisse Identität für diesen Ort. Genau, man sieht es im Vordergrund, Fernsehteams, im Hintergrund die Versteigerung und natürlich auch diese Kulisse ist natürlich irgendwie auch sehr malerisch. Also hinter diesem Wall ist die Eisenbahn, das ist natürlich auch ein großer Traum eigentlich. So, jetzt kommen wir zur Plantage 9, da gebe ich das Mikrofon mal an Herrn Schnier weiter.
Ja, die Plantage 9 in Findorf, ein sehr spannendes Objekt und auch einer unserer Kinder, die ganz klein waren und jetzt schon groß sind, innerhalb von 2 Jahren. Hier haben wir den Start gemacht, 2010, am 12. März haben meine 3 Kollegen, als ich im Krankenhaus lag, das ZZZ geöffnet. Und dort gab es auch den Workshop, was kann man mit dem Gebäude machen. Nun ist es in wunderbarer Nutzung von 30 spannenden, wie sagt man heute, Kreativen, die nicht nur 20 bis 30 sind, sondern auch 60 bis 80. Es ist ein absolut spannendes eine soziale Plastik entstanden. Und man sieht die Fassadengestaltung schon von außen, ein sehr bunter Haufen. Vorne links ist Marc Moog von der Veganbar, der einen wunderbaren Preis, einen bundesweiten Preis gewonnen hat letztes Jahr. Vor der Petter. Und ja, da sieht man Aufnahmen von, in dem Gebäude sind halt verschiedene Professionen unterwegs. Das ist eine berühmte Familie, die gerade fotografiert wird, von Johanna Ahlert. Das ist ein Teilbereich einer großen Fläche. Dort haben wir Gemeinschaftsateliers initiiert auf 230 Quadratmetern, haben sich dann Leute mit Gaffer-Tape ihre Flächen abgetaped und sind dann Freunde geworden und haben auch Kinder in das Haus gebracht. Und es war total spannend. Also das ist ein wirklich toller Raum gewesen, den wir jetzt aufgrund der wirtschaftlichen und ökonomischen Zwänge aufteilen mussten in 3 kleinere Räume. Das sind, genau, Quadratmeter sind 1600 Quadratmeter. Herr Ziel möchte gerade die Daten haben. 1600 Quadratmeter Bruttogeschossfläche sind hier auf 2 Ebenen verteilt. Das ist auch eine Firma, die hier den ehemaligen Kranauslieger nutzt. Das ist die PS. Kletterzentrale oder PSA-Zentrale, die jetzt gerade in Bremerhaven bei der Windforce Congress ihren Stand hat. Und da ist Joscha von Hofe rechts und links sein Tandempartner. Ja, sieht sehr schön aus. Und es gibt natürlich, begleitet von der ZZZ, ein jeweils 4-wöchiges Plenum, das wir dort durchgeführt haben. Es war jedes Mal berauschend und belebend. Es war toll. Es gab halt Probleme von Müll bis Reinigung, von Gründung, Vereinsgründung bis Gründungsunterstützung. Hier, das war einer der Tage der offenen Türe, also das wird das alljährlich wiederholt. Das war 2011 mit den berühmten Künstlerinnen aus Norwegen, Stockholm, Entschuldigung, ja, Schweden. Tell Your Friends oder so, also ganz berühmte Duo. Was ist denn? Wir haben ganz große Unterstützung von der Stadt erfahren dürfen, denn es gab absolute, wie bei jedem Objekt, natürlich baurechtliche Beschränkungen, beziehungsweise wenn man mit 30 Einzeleinheiten in eine homogene Struktur geht, gibt es einen Nutzungsänderungsantrag. Und wir haben es dann doch geschafft, dass sich innerhalb der nächsten 3 Jahre die Baukosten, die dort jetzt einschließen werden, im September amortisiert haben. Diese Kosten, die auf uns zukommen, beziehungsweise auf den Verein, auf den gemeinnützigen, betragen hunderttausend Euro und werden aber in 3 Jahren dann amortisiert sein mit einer Staffelmiete. Das heißt, der Verein, der diesen neuen Pachtvertrag unterschrieben hat, wird jetzt 3 Jahre dieses Gebäude dort leben und beleben, so die Erfolgsgeschichte der Plantage 9. Möchtest du noch was hinzufügen? Gut. Palast der Produktion, das macht am besten Herr Ziel, denn das ist auch sein Baby hier. Hier wird Herr Ziel in den nächsten Wochen auch ein Projekt durchführen, aber das wird er vielleicht später nochmal erklären.
Nee. Ich erkläre lieber ganz, ganz kurz den Palast der Produktion. Die Zeit ist ja schon ein bisschen fortgeschritten und wir werden auch diese Zeitlücke, die durch das Ausfallen von Herrn Ronneberger entsteht, dadurch nutzen, dass wir noch durch das Gebäude gehen. Also deswegen versuche ich es jetzt mal hier schnell abzuhalten. Hier haben wir Ihnen ein Bild mitgebracht, wie es früher aussah. Das ist der Raum über uns. Das ist das alte Sortiergebäude hier. Hier wurde Schafswolle, die größtenteils aus Übersee angeliefert wurde, von Hand sortiert. Das Bild ist wahrscheinlich aus den 20er Jahren, wurde später industrialisiert. So haben wir das Gebäude vorgefunden, viele, viele unterschiedliche leere Räume. Nicht alle sehen jetzt sehr anders aus, aber es hat sich doch schon einiges getan. Das Bild in der Mitte zeigt den Raum hier. Die Regale, die hier jetzt die Bühne bilden, lagen kreuz und quer hier rum. Und ganz typisch für Secondhand Spaces, man arbeitet mit dem, was man vorfindet und macht das Beste draus. Palast der Produktion, ganz kurz, wir haben uns sehr, sehr viel dabei gedacht, was hinter diesem Begriff steht, aber man kann es runterbrechen eigentlich auf die Ebene Wandel der Arbeitswelt, Wandel von Produktionsmethoden, wie kann ein Gebäude, was prototypisch ist oder exemplarisch ist für das Zeitalter der Industriegesellschaft, Raum bieten für Arbeiter und Arbeiterinnen im Zeitalter der Wissensgesellschaft. Das Ganze flankieren wir auch inhaltlich. Wir haben Ihnen nochmal einen Flyer auf den Stuhl gelegt, auch wenn die meisten Veranstaltungen schon abgelaufen sind, vielleicht trotzdem interessant zu lesen, worüber gesprochen wurde. Gibt übrigens zum Nachhören auch als Podcast alles auf der Internetseite Palast der Produktion. Am 1. Mai hat sich dann, kommt noch Daniel, am 1. Mai hat sich dann, bevor hier das Projekt Mitte Juni losging, zum ersten Mal das Tor geöffnet, am Tag der Arbeit bezeichnenderweise. Da haben Daniel und Olli hier einen urbanen Spaziergang über das BWK-Areal gemacht. Den wird es auch morgen nochmal geben. Also die Kongressteilnehmerinnen, die bis morgen bleiben, werden dann auch nochmal über das Areal geführt und nicht nur durch das Gebäude wie heute. Und ab dem 1. Juni sind dann die ersten Nutzer in diese Räume eingezogen. Es sind ganz unterschiedlichste Nutzungen, die hier Raum gefunden haben. Auch dazu erfahren wir später mehr. Da guckt jedenfalls Hans-Werner Kirschmann um die Ecke, ein bildender Künstler. Hier ein kurzer Eindruck von der Station, die einen Anlaufpunkt für den Coworking Space im ersten Stock bieten. Und das Bild habe ich jetzt auch nochmal drin gelassen, weil es für mich so ein schönes Beispiel ist, wie sich Produktionsmethoden geändert haben. Der Raum ist hier vorne in dem langen Flur. Dort wird jeden Samstag eine Radiosendung produziert und live ausgestrahlt und man braucht dazu nicht mehr als einen Laptop, ein Mischpult und ein Mikro und einen Internetanschluss. Also für mich ein ganz bezeichnendes Beispiel, wie digitale Produktionsmethoden unsere Arbeitswelt geändert haben. Aber wir gucken hier an diesem Ort nur nicht nur auf die Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen, sondern wir haben sehr viel Energie da reingesteckt, auch das Ganze zu integrieren in den Stadtteil. Daraus sind dann so Sachen entstanden wie die historischen Ausstellungen, die von im Erdgeschoss, die von 3 Blumenthaler Institutionen getragen werden. Und wir führen eine Wunschproduktion durch, wo wir auch die Blumenthaler fragen, hey, was wollt ihr eigentlich das hier passiert mit dem Gelände, was sind eure Ansprüche, was sind eure Wünsche vor allem. Bezeichnenderweise kriegen wir oft schon ziemlich durchdachte Nutzungsansätze zu hören, die schon weit mehr sind als auf der Wunschebene. Aber es ist doch ein sehr interessanter Arbeitsprozess, mal sich mit den Menschen zu unterhalten, welche Wünsche liegen da eigentlich dem zugrunde, was du hier schon recht durchdacht eigentlich artikulierst. Und wir haben da auch große Hilfe bekommen. Reinhold Budde und Jürgen Moldenhauer machen das Labor Zukunft im Erdgeschoss. Da werden wir nachher auch einen Blick reinwerfen. Und Janine Lanka, eine Flipchart-Gestalterin, hilft den Menschen dabei, ihre Wünsche und Bedürfnisse dann auch zu visualisieren. Morgen wird es Teil des Workshops sein, auch diese Wünsche, die bisher vorliegen, auszuwerten, weitere zu produzieren. Palast der Produktion, Wunschproduktion, passt gut zusammen. So, und so viel zu den praktischen Projekten. Und jetzt macht die Frau Oswald, die Sarah, noch die Analyse des Ganzen.
Ja, wir haben jetzt zum ersten Mal nach 2,5 Jahren mal eine Bilanz gezogen. Vorher waren wir so tief in den Projekten und ja, es ist ganz spannend, was dabei rausgekommen ist. Die sind so ein bisschen eirig geworden. Egal. Das hat man vorhin auch schon mal auf den Karten gesehen, wo eigentlich die Projekte liegen. Also wir haben es mal Inner Circle genannt und zusammengeschrieben. 47%, also fast die Hälfte der Projekte liegt im Innenstadtbereich. 40% falsch beschriftet. Also 40% sind im Outer Circle und wir befinden uns jetzt hier im Back of Beyond, ist ein bisschen vornehmer ausgedrückt als auf Deutsch. Also 13% sind hier und man kann sagen, hier im Back of Beyond sind ausschließlich initiierte Projekte. Und vermittelte Projekte suchen sich dann eher den Inner Circle. Wenn man sich jetzt die Eigentümerverhältnisse, kann man sagen, dass 70%, das ist ja schon angeklungen vorhin, sind in Immobilien, die im öffentlichen Eigentum sind. Das waren aber im ersten Jahr noch 75%. Und dieses Jahr ist ja auch erst zur Hälfte, sind es nur noch 60%. Also wir haben zunehmend Interessenten, die auch, also private Eigentümer, die Zwischennutzung haben möchten. Hier sieht man auch nochmal in der Gebäudeart, in welchen Gebäuden wir uns befinden. 33% in öffentlichen Gebäuden, also da haben wir ein Finanzamt gehabt, eine Suchtklinik, die Plantage war quasi in einem Gewerbegebäude, 19%, und Brachen sind auch ausschließlich initiierte Projekte und hier befinden wir uns in einem Industriegebäude und wir übernachten in einem Wohnhaus. Genau, die Nutzungsdauer. Hat sich herausgestellt, ja, dass sehr viele unter einem Monat sind, gerade die initiierten Projekte, außer die Plantage, haben eine relativ kurze Nutzungsdauer, so die liegt etwa bei 10 Tagen. Wir haben auch sehr viele, das kommt auch gleich nochmal, Informationsveranstaltungen, was natürlich dann den Durchschnitt auch drückt. Und 27% unserer Projekte sind länger als einen Monat, im Durchschnitt 2 Monate. Und 23% der Projekte sind länger als ein Jahr. Die längste Dauer haben interessanterweise die unterstützten Projekte. Sind wir weggekommen von den Kreisdiagrammen, da Mehrfachnutzungen möglich waren. Wir haben herausgekriegt, dass 60% der Nutzungen kulturell eine kulturelle Ausrichtung haben. Viele sind auch informativ, so wie heute der Kongress. Ein Drittel hat eine soziale Ausrichtung. Ökonomisch bedeutet sich selbsttragend, und Start-ups. Ja. Und funktionale Anfragen gibt es aber auch, so wie jetzt ein Schlafhaus. Und jetzt bei der Auswertung kann man sagen, dass sehr viele Projekte, also mehr als die Hälfte, haben eine sehr hohe Aufmerksamkeit erzeugt. Also das haben wir gemessen in der Presse, mit den Presseartikeln. und eine hohe Frequentierung erfahren. Also da sind auch vor allem initiierte Projekte, wo wir sehr viel Zeit dann rein investiert haben. Das spiegelt sich dann auch in der Frequentierung und in der Presse. Genau, also Wirtschaftlichkeit sind 20% der Projekte, die ausschließlich wirtschaftlich sind. Und sehr viele Projekte, fast 70%, haben einen Szenefaktor. Also die sprechen Subkulturen an. Ein Drittel der Projekte richtet sich direkt auch ans Umfeld, also sind partizipativ. Wir vergleichen auch ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil wir sehr viele Informationsveranstaltungen halt hier mit gezählt haben. Und was natürlich jetzt auch mit Start-up-Projekten wie der Plantage schwer zu vergleichen ist. Ein Ziel der ZZZ ist ja auch die Immobiliensicherung. Das hatten 30% der Projekte im Fokus, was auch heißt, also einmal Sicherung, aber auch auch zum Imageverbesserung war auch dabei. Genau, und dieser Szenefaktor, der ist auch mit hinzugenommen worden bei der neuen Ausschreibung der ZZZ. Also in der ersten Ausschreibung stand das Bauliche im Vordergrund und jetzt ist auch die Kulturwirtschaft noch stärker im Fokus. Es gibt sehr viel noch zu tun hier in Bremen. Wenn man auf den Leerstandsmelder guckt, dann findet man 345 leerstehende Objekte in Bremen, sehr viele hier in Blumenthal und wir haben auch noch 300 Nachfrager, denen wir leider noch nichts vermitteln konnten. Ja, vielen Dank. Gibt es Nachfragen?
Mich würde einfach mal interessieren, das sah jetzt einfach nach einem großen Erfolgsprojekt aus, also viele schöne Bilder und Projekte. Was war für euch die größten Probleme und Herausforderungen? Vielleicht sogar Niederlagen?
Ja, eine Niederlage. Nein. Also es gab natürlich Projekte, die nicht funktioniert haben sozusagen, oder wo es natürlich auch große Widerstände zu überwinden gab. Also die größte Herausforderung tatsächlich ist es von Anfang an gewesen, erstmal die Eigentümer zu überzeugen. Also tatsächlich dieses Aufbauen von Best-Practice-Beispielen, von funktionierenden Zwischennutzungen, die dann über die Öffentlichkeit und die Medienwirksamkeit, die sie erzeugt haben, andere Nutzungen oder andere Projekte nach sich gezogen haben. Deswegen war es natürlich für uns extrem wichtig und hilfreich, dass wir so eng mit der öffentlichen Hand, mit Immobilien Bremen und auch der Wirtschaftsförderung zusammengearbeitet haben. Das heißt, es gab dann sozusagen Gebäude, die uns direkt überlassen werden konnten, wo wir Nutzungen finden konnten, die sozusagen aber auch natürlich nicht nur Privateigentümer im Anschluss überzeugt haben, sondern natürlich auch die Akzeptanz innerhalb der Verwaltung sozusagen für diese Projekte erhöht haben. Das ist natürlich auch so ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Wir haben es gestern im Workshop so ein bisschen beschrieben mit, im Prinzip bilden wir eine Mannschaft und über die 3 Jahre haben wir dann doch sehr, sehr regelmäßig trainiert und alle sind irgendwie besser geworden, also, beziehungsweise das Ergebnis des Teams, sagen wir mal so. Und es gab natürlich auch Projekte, die gescheitert sind, ganz einfach, ganz klar. Also manchmal einfach nur an den Nutzungsmöglichkeiten, wo dann irgendwie festgestellt wurde vom Eigentümer, dass bestimmte Sachen einfach nicht gehen. Also beziehungsweise bestimmte Ideen, die wir gehabt haben, einfach nicht realisierbar waren. Wir hatten ganz zu Anfang zum Beispiel uns mal die Jugendvollzugsanstalt hier angeschaut in Bremen, die ehemalige, die liegt im Blockland. Und da, wenn man da einfach mal reingeht, dann kommen einem 1000 Ideen, was man da drin machen kann in diesen alten Zellen. Und dann ganz praktisch merkt man, okay, so wie wir uns das vorstellen, ist das jetzt gerade einfach nicht umsetzbar. Oder auch ganz praktisch, jetzt Anfang dieses Jahres haben wir von privaten Eigentümern einen Teil die Büroflächen angeboten bekommen, in einem ziemlich attraktiven Gebäude. Haben auch eine Nutzergruppe zusammengesucht und dann festgestellt, okay, so Sachen wie bei der Plantage, wo wir selbst eingesprungen sind als Hauptmieter erstmal und dann Untermietverträge gemacht haben, um es überhaupt zum Laufen zu bringen, das ist dann doch eher die Regel als die Ausnahme. Das heißt, auch wenn man jetzt so Objekte hat, die so groß sind, braucht man jemanden, der quasi mehr oder weniger der Hauptmieter ist. Und wenn man nicht sofort einen Verein gegründet hat oder bilden kann, der das macht, dann ist es auch unter Zwischennutzern schwer, jemanden zu finden, der so viel Idealismus dann gleich mitbringt, dass er auch für andere mit die Haftung übernimmt. Oder beziehungsweise erstmal als Hauptmieter einspringt, sowas. Oder im gleichen Objekt im Endeffekt scheitert es dann im Endeffekt auch an den Preisen. Also dann zwar keine Miete, nur Nebenkosten, aber bei Objekten, wo dann die Nutzfläche im Verhältnis zur Allgemeinfläche relativ, wenn die nur 50% ausmacht, dann sind natürlich die Nebenkosten manchmal auch einfach ein Faktor, der für eine Zwischennutzung dann zu hoch ist. Also wären dann irgendwie bei 7 Euro gewesen für eine Zwischennutzung, für die Nebenkosten, und das war dann einfach für diejenigen, die sich interessiert haben, nicht mehr interessant.
Weitere Fragen an der Stelle? Tom, ich lasse dich ein bisschen warten. Was wollt ihr im Anschluss jetzt machen, nach dem Palast der Revolution? Gibt es da schon Pläne oder auch noch nichts Konkretes?
Also ein Projekt, ganz konkret, nächstes Wochenende schon, 6. bis 8. Juli in Bremen-Buchting, das heißt Circle Line. Wo wir parallel, das wir auch schon seit eigentlich Ende letzten Jahres unterstützen, ein Projekt, wo es um Leerstände, Brachen in Huchting geht, und die einfach erlebbar zu machen. Also das ist etwas, was jetzt konkret anliegt. Da ist es uns auch, im Endeffekt arbeiten wir dann mit dem Kulturland Huchting zusammen, mit dem Quartiersbildungszentrum. Und auch aus dem Quartier sozusagen kam auch dann die Anfrage an uns, was dort zu machen auf den Flächen. Vor allen Dingen aber auch, weil wirklich diese Leerstände in den Läden da als Problem wahrgenommen wurden, mit dem man was machen muss. So, das ist eher so eine interventionistische, soziokulturelle Sache, wo man vielleicht eher ein bisschen einstreckt, ein bisschen umwickelt, Geschichten erzählt, aber natürlich auch so ein bisschen ein Problem einfach mal aufzeigt, aber auch auf der anderen Seite irgendwie einen Raum bietet, wo sich viele Leute beteiligen können. Und darüber hinaus, das ist ja so ein bisschen angeklungen, im August läuft jetzt die ZZZ eigentlich aus. Es gibt eine laufende Ausschreibung für 4 Jahre. Da muss man dann sehen, ob wir das machen, ob das jemand anderes macht. Objekte haben wir schon einige im Fokus, wo man etwas machen kann. Nicht zuletzt hier, klar, das muss man dann gucken.
Und es ist tatsächlich so, also dass gerade Immobilien an uns herangetragen werden, wir kommen nicht hinterher, das wirklich zu bearbeiten. Ne? Also ein Luxusproblem aus unserer Sicht.
Gut.
Tom?
Ich spare mir das auf und zeige es hier beim Fußball.
Oh, spaß dir das ab.
Ja, mich würde interessieren, Stefan Köder, Stadtteilmanagement Magdeburg, Neu-Wolfenstadt, wie ihr euch gegründet habt und wie eure Struktur ist und auch die Frage, wie geht es weiter? Also ist Zwischenzeitzentrale nur mit Förderung möglich oder läuft das so gut? Seht ihr euch in 10 Jahren, werdet ihr da in allen Städten Dependancen haben, werdet ihr euch selber tragen können oder machen das dann kommerzielle Büros, wird es an die Stadt zurückgehen, dass die das aufnehmen? Das ist ja spannend. Wie ist eure Struktur, wie habt ihr euch gefunden?
Mhm. Ja genau, das ist ein bisschen auch bei meinem Teil zu kurz gekommen. Also ganz genau gab es vor 3 Jahren diese Ausschreibung zwischen Nutzungsagentur Bremen von der Stadt, also getragen vom Senat für Wirtschaft und Häfen, zusammen mit den anderen Senatsressorts hier, die auch dort zu sehen waren, auf die wir uns als Büro sozusagen, Daniel und ich sind das Autonome Architekturatelier in Bremen, im Büro, zusammen mit Sarah Oswald und Michael Ziel haben wir uns auf diese Ausschreibung beworben für diese 3 Jahre, um das umzusetzen, das Projekt. Und wie gesagt, es wird sozusagen nochmal ausgeschrieben in einem ähnlichen Volumen. Öffentlich gefördert, also bislang 50% durch dieses Programm Nationale Stadtentwicklungspolitik, zukünftig dann 100% der Stadt Bremen. Es gibt, so das ist unsere Erfahrung, natürlich bestimmte Projekte, wo man auch Einnahmen sozusagen erwirtschaften kann. Das heißt, nicht alle Zwischennutzungsprojekte, die wir jetzt sozusagen angeschoben haben, sind so reine Förderprojekte, wenn man das so sehen will. Also, auf der anderen Seite, glaube ich, ist das schon bislang so, dass noch ein Großteil von der Stadt einfach kommen muss. Oder sozusagen kann natürlich überlegen, ob natürlich auch die immobilienwirtschaftlichen Teil dazugeben muss, weil wir natürlich auch helfen, deren Probleme mitzubeheben. Dennoch würde ich schon sagen, dass es bei bestimmten Gebäudekonstellationen auch Möglichkeiten gibt, dass sich so ein Projekt um selbst tragen kann. Also das kommt natürlich dann so ein bisschen auf Größenverhältnisse an, Anzahl der Mietparteien, Zustand des Gebäudes und so weiter. Also gerade so ein Projekt wie die Plantage war ja etwas, wo man durchaus auch hätte zumindest einen gewissen Obolus nehmen können, beziehungsweise auch so ein bisschen diese skizzierte Arbeitsweise, wenn man schon als Hauptmieter einspringen muss, sozusagen, um so ein Projekt erstmal zum Laufen zu bringen, dann ist es eigentlich auch angemessen, sozusagen dafür auch zu einem bestimmten Teil zumindest bezahlt zu werden. Ob sich das, in welchem Maße sich das dann wirklich selbst tragen kann, kann ich jetzt schwer abschätzen.
Hallo, ich heiße Reto Keller, ich bin auch Basel. Mich würde interessieren, ein bisschen mehr Informationen darüber, wie macht ihr den Kontakt mit den Nutzern? Also wie seid ihr da dem gegenüber genug attraktiv, damit ich auf euch zukomme, sage ich jetzt mal. Und was mich noch mehr interessiert, wie geht ihr vor, um das Vertrauen zu gewinnen der Liegenschaftsbesitzer? Also mich interessiert das vor allem in Basel, haben wir eine Situation, die städtischen Immobilien werden oft die Fenster zugemauert und die Toiletten rausgerissen, damit man die sicher nicht nutzen kann. Weil man verliert lieber Geld, als dass man da irgendeine Nutzung hat. Und die anderen Liegenschaftsbesitzer ist die Pharmaindustrie. Und die schmerzt es nicht, tausende Quadratmeter leer stehen zu lassen. Also mich würde das interessieren, wie ihr da euch positioniert. Und habt ihr Whistleblower irgendwo, die euch die Leerräume
Also ich glaube, ganz entscheidend für den ersten Punkt sozusagen, wie findet man die Zwischennutzer, wie initiiert man die Projekte? Eine ziemliche Grundvoraussetzung war einfach, dass wir selbst aus diesem Zwischennutzerbereich eigentlich kommen. Also wir haben selbst schon vor 2009 verschiedene Projekte gemacht, in leerstehenden Gebäuden zum Beispiel. Man sieht das selten in diesem Katalog Sprawbau, wo wir 2007 zusammen mit Christina Vogelsang und anderen quasi ein leerstehendes Wohngebäude für einen Monat nutzen konnten. Wir haben Projekte hinterm Güterbahnhof gemacht. Also da gab es schon ein gewisses Netzwerk, man kann auch sagen, eine gewisse Reputation natürlich in sozusagen Szenekreisen. Und das war von Anfang an einfach sehr hilfreich, um an die Nutzer schon mal ranzukommen. Mit den Immobilieneigentümern ist unsere Erfahrung, das funktioniert wirklich über Öffentlichkeit und über gute Beispiele. Also es sind wirklich zwei, drei auch größere Eigentümer auf uns zugekommen, nachdem es zum Beispiel im Fernsehen zu sehen war. Da lief ein kurzer Beitrag irgendwie im regionalen Fernsehen und irgendwie eine Woche später rief dann irgendein Immobilieneigentümer an und sagte, beziehungsweise die Verwalterin rief an und sagte, ja, mein Chef hat das im Fernsehen gesehen und meinte, das wäre doch mal eine gute Idee. Ne? Wir haben da so zwei, drei Sachen, die kriegen wir normal nicht vermietet. Vielleicht fällt Ihnen da ja was ein. Und dann auch, also bei unserer allerersten Erfahrung waren eigentlich ähnlich. Wir wollten unsere Auftaktveranstaltung in der Bahnhofsvorstadt machen, haben dann irgendwie, wo es viele Ladenleerstände gibt durchaus, haben die Immobilieneigentümer oder in dem Sinne erstmal die Makler abgeklappert und haben eigentlich jede Menge Abfuhren erstmal bekommen. Auch wenn wir haben auch irgendwie darauf hingewiesen, es kommt Senator Bündner zur Eröffnung und wird da sprechen, es kommen wirklich viele Gäste und das ist doch irgendwie ein Vorteil für Sie und wenn man das mal sehen kann, das ist tatsächlich, hat auch, konnte man nicht mit punkten sozusagen, da kommen einem dann so Argumente auch entgegen, ja, ist ja der Teppich vielleicht kaputt oder sowas. Ja, also das ist ganz diffizil, also wirklich am besten funktioniert es natürlich, wenn die Eigentümer auf einen zukommen. Also umgekehrt ist das schon ein hartes Brot, die zu überzeugen. Also das haben wir jetzt auch in Hochding gemerkt, wo auch wir monatelang auf die einzelnen Eigentümer zugegangen sind und es trotzdem irgendwie schwer war, auch nur an Teile an Ladenleerstände zu kommen. Wobei es natürlich auch den umgekehrten Fall gibt. Also die Leute, die unheimlich offen sind und sich dann freuen, wenn man da was macht. Also, gerade diese Bäckerei in Grolland, die hat da irgendwie daneben noch ein leerstehendes Ladenlokal und will das eigentlich unbedingt vermieten, findet eigentlich so direkt jemanden und jetzt ist da halt jeden Tag die Grundschule aus Grolland und malt da halt eine Kunstlehrerin. Das passiert dann auf jeden Fall etwas und sie ist einfach so super herzlich und freut sich, dass sowas da passiert. Also auf Zeit natürlich, das ist ein großes Interesse, ist natürlich schon, das zu vermieten. Also das ist natürlich auch für die einfach ein großes Interesse.
Übrigens ein Grund auch, warum wir viel Diskussionsveranstaltungen organisiert hatten, da einen Diskurs voranzubringen und immer wieder den Dialog zu suchen, sowohl in Richtung der Eigentümer wie auch in Richtung der Nutzer. Nicht nur machen wir das, weil wir so gerne viel reden. Und das ist noch so ein Stichwort. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich will jetzt trotzdem natürlich keine Fragen unterbinden, aber
Wir müssen ein bisschen zuwählen.
Eine kurze Frage. Wirtschaftsbüro Garten aus Kiel. Sie haben eben dargestellt, dass etwa 70% der Gewerbeimmobilien in der öffentlichen Hand stammen. Mir ist das noch nicht ganz deutlich geworden, ob die öffentliche Hand quasi die Leerstände an Sie für Bau übergeben hat, damit Sie da aktiv werden können, oder ob die öffentliche Hand dafür dann auch schon mal zumindest die Grundkosten haben wollte.
Spannende Frage. Es gibt ja zwei Verwalter drinnen, also die WFB, die uns, glaube ich, verstanden hat, und auch die Immobilien Bremen, die uns auch verstanden hat. Die unterscheiden sich aber daher, dass wir bei der Immobilien Bremen eine Nutzungspauschale von 750 Euro, egal ob ein Tag oder ein Jahr Zwischennutzung, zahlen müssen. Also das ist der Arbeitsaufwand. Da gibt es unterschiedliche Zielsetzungen. Wirtschaftlichkeit ist immer das Top-Thema, aber dass es halt durch eine Zwischennutzung zur Wirtschaft kommen kann, das wird bei einigen noch nicht gesehen. Wir sind ja auch erst offiziell 2,5 Jahre am Start und auch dabei. Man sieht ja auch anhand der wunderbaren Analyse, dass von 75% auf 60% ist ja, das schaffen wir vielleicht auch 50-50, dass auch die Privaten dann auch kommen und es uns dann auch zutrauen. Das ist ja auch eine Vertrauenssache, sowohl der Eigentümer als auch der Zwischennutzer, sowas zu starten. Das haben wir ja auch bei dem Fruchthof gesehen. So eine Gemeinschaft zu finden, das ist allein schon eine Riesenaufgabe, egal bei welchem Gebäude oder Brache, sondern die Menschen sind halt die Akteure und wir sind Beiwerk, kann ich nicht sagen, weil wir verbinden halt wie so eine Art Kreativ-Cluster-Schleim die verschiedenen Institutionen und verbinden und machen so eine Art Masse, so eine Art, ich sage nicht Humus. Also wir machen halt dieses verbindende Element und diese Vertrauenssache. Man muss den Zwischennutzer ernst nehmen, man muss auch den Eigentümer ernst nehmen. Und wenn der Eigentümer sagt, das ist mir zu heikel, es gibt ja auch noch die wirtschaftliche Diskussion, Basel III, der Finanzdruck, Eurokrise etc., das hängt ja alles mit dabei. Auch die Frage antworten, ja. Also das heißt, es gibt eine Pauschale, 750 Euro und klar gibt es dort eine... Ich bin einfach zu unseriös, es tut mir leid. Das ist der Kollege.
Nein, ich wollte einfach nur auf die Frage antworten. Also es gibt tatsächlich sogar einen Senatsbeschluss, wo einfach festgehalten wird, was Zwischennutzungen sind, wie lange die dauern und dass Zwischennutzungen tatsächlich in öffentlichen Gebäuden kostenneutral zu verlaufen haben. Das heißt, die laufenden Kosten, Nebenkosten, Grundsteuer und sowas, muss einfach vom Zwischennutzer getragen werden. So, und wie das interpretiert wird, das ist halt von der Immobilien Bremen zur Wirtschaftsförderung Bremen ein bisschen unterschiedlich. Das eine, bei der Wirtschaftsförderung Bremen geht es einfach vor allen Dingen um die laufenden Kosten, tatsächlich Stromverbrauch und was da anfällt. Und bei der Immobilien Bremen wird sozusagen auch noch so ein bisschen der Pauschalaufwand eher abgerechnet. So, das kann dann irgendwie für die Zeitdauer ein relativ hoher Betrag sein, kann aber dann natürlich auch sein, dass die Kosten dadurch sehr gering sind, zum Beispiel weil beim Sportamt, dass all diese Sachen schon einmal abgedeckt wurden und deswegen im zweiten Jahr gar nicht mehr anfallen. So, da haben wir sozusagen, wenn man das über 2 Jahre rechnet, schon wieder einen wesentlich geringeren Betrag gehabt.